Hey, wir möchten heute hineingehen in das Buch Hesekiel. Wir sind in einer Serie, die nennen wir Bible Books. Da gehen wir seit Jahren, immer so Juni, Juli, gehen wir drei, vier, fünf biblische Bücher durch. Und das ziehen wir durch, bis wir durch die ganze Bibel durch sind. Und heute kommt einer von den sogenannten grossen Propheten, der letzte noch. Jesaja und Jeremia haben wir schon gehabt. Und das ist der Hesekiel. Und wir haben den Untertitel gewählt, der schrägste von allen Propheten. Du wirst noch sehen, warum. Ich habe die Predigt aufgeteilt in drei Teile. Wir fangen an mit der Berufung von Hesekiel. Und dann grundsätzlich so in der Theologie wird das Buch Hesekiel wie aufgeteilt. Die ersten 24 Kapitel, es hat 48 Kapitel, es ist das Gerichtsbuch, wo es viel um Gericht, Sünde und so weiter geht. Und die zweiten 24 Kapitel ist das Hoffnungsbuch. Und genau, das hat auch viel zu tun mit unserem Leben. Aber bevor wir dann reingehen in den ersten Teil, fangen wir noch an mit der Berufung. Der Hesekiel nimmt sich drei volle Kapitel Zeit, um seine Berufung zu erklären. Und ich möchte gerade mal reingehen mit den ersten zwei Versen. Am 5. Tag des 4. Monats im 30. Jahr, als ich mich unter den Verbannten am Fluss Kebar in Babel befand, öffnete sich der Himmel und Gott zeigte mir mehrere Visionen. Dies geschah am 5. Tag des Monats, 5 Jahre nachdem König Joachim verschleppt worden war. Ich gebe da gerne ein bisschen Kontext. Also der Hesekiel, der sitzt in Babel, in Babylon. Ähnlich, wie wir letztes Jahr schon gelernt haben, beim Buch von den Klagelieder geht es um die gleiche Geschichte. Babylon hat Jerusalem erobert. Genau genommen haben sie zweimal erobert. Einmal 597 vor Christus und dann noch 587 vor Christus. Und das zweite Mal haben sie alles zerstört. Aber bei der ersten Eroberung ist schon ein Großteil von der Oberschicht und auch sonst wichtige Leute auf Babylon verschleppt worden. Darunter auch der Prophet Hesekiel. Also der Prophet Hesekiel hat zu den Menschen gehört, die nach Babylon verschleppt worden sind. Er schreibt, das ist in seinem 30. Jahr passiert. Die Information ist noch wichtig, weil er ist ein Prophet, ein ausgebildeter Prophet. Und mit 30 wird er, oder ein Priester, muss ich sagen, nicht ein Prophet, ein Priester. Und mit 30 wäre er eingesetzt worden in Dienst am Tempel. Also eigentlich für das, was er sein Leben lang darauf hingeschafft hat, was seine Vision, seine Perspektive, das ist zerbrochen, weil er ist jetzt gar nicht mehr in Jerusalem, er ist gar nicht mehr im Tempel, er kann nicht eingesetzt werden, menschlich gesehen. Und jetzt gibt Gott ihm eine Vision und setzt ihn gerade direkt selber ein und begegnet ihn dort an dem Fluss Kebar. Und dann gehen wir weiter und sehen eine sehr eindrückliche Berufungsgeschichte. Hesekiel ist ein sehr bunter Mensch mit sehr vielen Bildern und so begegnet ihm auch Gott. Er beschreibt ein Wesen mit 4 Gesichtsaspekten auf 4 Seiten. Auf der einen Seite ist es ein Adlergesicht, auf der anderen ein Löwengesicht, auf der dritten ein Stiergesicht und auf der vierten ein Menschengesicht. So, oder? So 4 Gesichter. Und dann kommt es auf einem Wagen und das Wagen wird so angetrieben von Rädern und die Räder sind voll Augen. Also schon das, um sich vorstellen, ich habe das immer wieder gesagt, ich habe einfach keinen Hang zu Science Fiction. Und darum, mir tut das noch schwer, so das vorzustellen. Aber auf jeden Fall heisst in dieser Gestalt, mit den 4 Gesichtern und den Rädern voll Augen, erschien mir die Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, warf ich mich zu Boden und ich hörte, wie jemand mit mir redete. Der Hesekiel hat sehr eindrückliche Begegnung mit Gott und sehr eine starke Berufung. Und das war auch nötig, weil er hat auch einen unglaublich herausfordernden Job gehabt, wie wir den noch werden sehen. Und vielleicht bist du heute da und denkst, ja, der Hesekiel, der hat so eine grosse Berufung gehabt. Ich habe nie eine Berufung gehabt. Ich habe das nie gespürt. Ich habe nie ein Wesen gesehen mit 4 Gesichtern und nie einen Haufen Räder voll Augen. Und Gott ist mir nie persönlich begegnet und ein Blitz hat auch nicht eingeschlagen und so weiter und so fort. Ich kann dir sagen, ich übrigens auch nicht. Wenn ich zurückschaue, was war denn mein Berufungserlebnis als Pastor? Keins. Ich hatte in dem Sinne nie ein Berufungserlebnis, ich hatte einfach eine Begeisterung. Mein Vater war Pastor, ich bin immer sehr gerne mit in die Kirche, in die Jungschar als Kind, dann in den Teenagerclub, in die Jugendgruppe. Ich habe die Leute cool gefunden, ich habe Kirche etwas Interessantes gefunden, ich habe die Bibel etwas Interessantes gefunden. Und das ist der Grund, warum ich Pastor geworden bin. Also macht dir nicht zu viel Druck. Es braucht nicht immer für alles eine gigantische Berufung. Manchmal gibt es sie, manchmal nicht. Ich habe dann später das Reden Gottes stark gespürt, was zum Beispiel um die Gründung gegangen ist vom ISF Luzern. Die Geschichte habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Dort habe ich wirklich das Reden Gottes sehr stark gemerkt, auf dem Weg. Aber warum ich Pastor geworden bin, es hat mich einfach interessiert. Und ich glaube, auch das hat Platz. Aber beim Hesekiel, der hat auch ein bisschen schwierigeren Job als ich. Und der hat wirklich eine sehr starke Begegnung gebraucht mit Gott und ein starkes Berufungserlebnis, damit er seinen Job auch durchziehen konnte. Und wenn wir dann noch weitergehen, dann Berufungserlebnis heisst es auch, du wirst den Israeliten von mir erzählen, aber, und jetzt steigen wir ein, das Volk der Israeliten wird dir nicht zuhören wollen, denn es will mir nicht zuhören. Das ganze Volk ist störrisch und hat ein hartes Herz. Doch ich gebe dir die gleiche Hartnäckigkeit, die sie besitzen, und mache dich so stark, dass du dich ihnen entgegenstellen kannst. Ich mache dich hart wie Diamant, härter als ein Kieselstein. Deshalb fürchte dich nicht vor ihnen und hab keine Angst, denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Ich meine, wer will so einsteigen in seine Berufung, oder? Das sagt, hey, ich gebe dir die Aufgabe, zum Volk Israel zu reden, aber nur, dass du weißt, sie werden nicht zuhören. Sie sind störrisch, sie sind hartnäckig, sie sind widerspenstig. Aber hab keine Angst. Und denk so, ja, was ist jetzt genau meine Aufgabe, wenn du mir vorher schon sagst, sie hören dir ja eh nicht zu, oder? Das ist das Prinzip Gottes. Ich werde meine Message meinem Volk bringen, auch wenn sie nicht zulassen. Das zieht er durch. Und Ezekiel muss das in dem Sinn ausbaden. Und darum ist es so entscheidend, dass er so eine starke Begegnung hat mit Gott, wo ihm auch die Kraft, den Mut, die Energie gegeben hat, einfach auch zu dem widerspenstigen Volk zu reden, das nicht will hören und das störrisch ist. Und das ist so seine Berufungsgeschichte, die er hat. Ich habe noch ein Bild mitgenommen von einem Diamant. Das ist so das Bild, das Gott ihm gibt. Er sagt, schau, sie sind harte Steine, die Israeliten, aber du bist noch härter. Wir wissen, der Diamant, das ist so ein härter Stein. Und du wirst so hart sein wie ein Diamant, dass sie gar nicht werden können gegen dich ankommen. Genau, dann gehen wir rein in den Teil des Gerichtsbuch. Wie gesagt, der Segel ist aufgeteilt in ein Gerichtsbuch und in ein Hoffnungsbuch. Und du fragst dich vielleicht, warum? Warum gibt es so viel Gericht im Alten Testament? Also mit Gericht meine ich nicht Essensgericht. Also in dem Sinne eben Reis Casimir oder so, oder eine feine Pizza. Also mit Gericht meine ich so, hey, Konsequenzen für eure Sünde. Ihr werdet bestraft für das, ihr werdet ausgeschlossen da, ihr werdet verschleppt da, ihr werdet müssen leiden da. Warum so viel? Wir haben das dargestellt heute mit einer Vase. Ich meine, das ist eine Vase, die ist extrem dreckig. Und du hättest vielleicht Lust auf einen Schluck Wasser, aber kein Mensch würde das Wasser nehmen, in eine dreckige Vase füllen und dann trinken. Das kommt wirklich niemand in meinen Sinn. Weil du weißt, hey, das Wasser wird verunreinigt. Und das Gefäß ist übrigens auch ein Bild, wo nicht im Ezekiel, aber im Jeremia kommt das vor. Das Gefäß, das könntest du und ich sein. Sagen wir, das steht heute für dich. Und wenn dein Gefäß voll ist von Dreck, dann nimmt dich Gott oft mit so in einen Läuterungsprozess, in einen Reinigungsprozess. Und er hebt so seine Finger ganz penetrant auf deine wunden Punkte und dir macht es weh. Wir haben in der Taufe zwei Frauen gesehen, Telly und Tess, die gesagt haben, ich will brechen mit meinem alten Leben. Sie haben auch gespürt, wie da Gott seinen Finger auf ein paar wunde Punkte gelegt hat. Das kann richtig wehtun. Aber am Schluss wird das Gefäß gereinigt. Und wenn du ein reines Gefäß bist, dann wirst du Wasser reinfüllen können und der Heilige Geist wird ungehindert fliessen. Das ist, glaube ich, das Prinzip dahinter. Und das ist auch das, was wir sehen in dem Buch von Ezekiel. Gehen wir mal rein in Gerichtsbuch. Also das erste Mal, die erste Aufgabe, die Ezekiel bekommt, er muss einen Bastelbogen machen. Das habe ich noch cool gefunden als Kind. Ich habe immer gerne die Bastelbogen gekauft und habe die gemacht. Und er muss so ein Bastelbogen-Modell machen von Jerusalem. Und dann heisst, und jetzt nehme ich dich mit, was er muss machen. Er muss das Modell dann in seinem Wohnzimmer an den Boden stellen. Und er hat folgende Aufgabe. Aus den Jahren ihrer Sünde, also der Sünde vom Volk Israel, mache ich für dich Tage. 390 Tage sollst du die Schuld des israelitischen Volkes tragen, also musst du sie stellvertretend tragen. Wenn du diese Zeit hinter dich gebracht hast, dann dreh dich um und leg dich auf deine rechte Seite. Also er muss, das muss ich dir vorausschicken, er muss dann 390 Tage auf der linken Seite liegen und die Schuld tragen vom Volk Israel und auf die Stadt Jerusalem prophezeien. Also, genau, und dann nach 390 Tagen, juhu, ich darf mich wenden. Und dann leg dich auf deine rechte Seite und trag die Schuld des Hauses Juda. Das ist dann nur noch 40 Tage. Einen Tag für jedes Jahr. So lege ich es dir auf. Richte dabei meinen Blick immer auf das belagerte Jerusalem, also auf den Bastelbogen. Entblöße deinen Arm und weissage gegen die Stadt. Ich binde dich mit Stricken fest. 430 Tage, total, damit du dich nicht von einer Seite auf die anderen umdrehen kannst, bis die Zeit deiner Belagerung zu Ende ist. Als ich das gelesen habe, also ich habe es nicht das erste Mal gelesen, als ich die Predigt vorbereitet habe, schon früher, dann habe ich gedacht, was ist das für eine schräge Sache? Jetzt muss der 390 Tage, der arme Kaib, auf der einen Seite liegen. 390 Tage. Und dann dürfen sie sich wenden und dann 40 Tage auf die andere Seite. Zuerst mal, warum 390 und 40? Also die Zahl selber, da gibt es verschiedene Interpretationen, das habe ich nicht so recht herausgefunden. Aber das Volk Israel war aufgeteilt in zwei Reiche. Es hat das Volk Israel gegeben mit den 10 Stämmen und das Volk Juda mit 2 Stämmen. Und die 10 Stämme Israel, die sind nach dem Salomo, ist das auseinandergebrochen, das Reich, die haben viel mehr gesündigt. Die haben nur schlechte Könige gehabt, die anderen Göttern nachgefolgt sind, die ihr Volk unterdrückt haben und so weiter. Sie haben viel mehr Schuld auf sich geladen. Das Volk Juda hat ein paar richtig gute Könige gehabt, wie beispielsweise der Hiskia oder der Josia, auch ein paar schlechte. Und sie haben dementsprechend weniger Schuld auf sich geladen. Darum musste er 390 Tage die Schuld tragen von Israel. Und dann nur noch 40 Tage, in Anführungs- und Schlusszeichen, die Schuld von Juda. Genau, und dann liegt er so auf dieser Seite, trägt die Schuld stellvertretend und weissagt. Und das ist so eins von diesen Bildern, die wir immer wieder haben im Hesekiel. Es gibt da eine ganze Liste von anderen Bildern. Einmal muss er ein Loch machen in seine Wand, in seine Wohnung und muss aus dem Loch raussäckeln, um den Leuten zu sagen, so werden wir davon säckeln, wenn die Babylonier kommen. Und so sind wir, er eben noch... Also, die Babylonier sind schon einmal gekommen, er hat zu den Verschleppten gehört, aber sie kommen eben noch ein zweites Mal viel stärker. Das war so ein anderes Symbol gewesen. Oder er hat sich dürfen Essen nur noch auf Tierkot zubereiten. Einfach zum Volk Israel zeigen, was sie für Kot, für Sünden haben, auf sich geladen in der letzten Zeit. Also das nicht besonders appetitlich. Wobei ich habe nachgelesen, das ist gar nicht so unhygienisch scheinbar. Das macht auf eine Art, glaube ich, noch Sinn. Dann musste er sich die Haare abschneiden und musste sie 3 Drittel teilen. Ein Drittel musste er verbrennen, um zu zeigen, ein Drittel von euch wird durchs Feuer umkommen. Ein Drittel musste er zerhacken, um zu zeigen, ihr werdet durchs Schwert umkommen. Und ein Drittel durfte sich in die Tasche stecken, um zu zeigen, ihr werdet überleben und mit euch hat Gott eine gute Zukunft. Mit euch startet er ein neues Reich. Oder? Also voll Bilder ist der Ezekiel. Und wenn man es vergleicht mit dem Jeremia und dem Jesaja, dann habe ich das Gefühl, wahrscheinlich entspricht das auch mehr seinem Typ. Die anderen 2 grossen Propheten hatten ja auch einen Haufen Gerichtsbotschaften gehabt, aber sie waren vom Typ her vielleicht nüchternen und dementsprechend haben sie es oft einfach erzählt. Der Jeremia hat auch 2, 3 Bildübungen gehabt, aber der Ezekiel, vielleicht stelle ich es mir auch noch so vor, aber ich stelle mir das einen rechten Freak vor irgendwie. Und er hat ständig irgendwelche extrem komische Sachen müssen machen. Er hat dann diverse Visionen in Babylon. Einmal wird er vom Geist Gottes mitgenommen zum Tempel. Und diese Vision, die erschreckt ihn extrem. Es heisst, Menschenkind, sagte er, was siehst du, wenn er so im Tempel ist? Was siehst du sie tun? Siehst du die abscheulichen Taten, die das Volk der Israeliten begeht, um mich aus meinem Tempel zu vertreiben? Aber ich werde dir Dinge zeigen, die noch widerwärtiger sind. Und er geht dann im Tempel so von Station zu Station. Einmal sieht er, wie sie einen Götzenstatue anbetet. Einmal sieht er, wie die Ältesten sogar Sonne und Mond anbeten. Und er sieht den ganzen Götzendienst im Tempel von Israel. Und er ist extrem geschockt. Und so wird das Stück für Stück offengelegt, wie sündig und wie weit sich das Volk Israel von Gott entfernt hat. Ein anderes Beispiel kommt in Hesekiel Kapitel 23. Da geht es um 2 Schwestern, die eine steht für Juden, die andere steht für Israel, die sich immer prostituieren für andere Menschen. Und das ist ein Bild dafür, und er sagt, so sind ihr gewesen. Ich habe euch erwählt. Gott brauchte das Bild Ehe oft für im Alten Testament zwischen Gott und dem Volk Israel und im Neuen Testament zwischen Jesus und der Gemeinde, seiner Braut. Und er sagt, ich bin wie euch ein Ehepaar, aber ihr seid ständig fremdgegangen. Ihr habt euch immer anderen an den Hals geschmissen. Und das heisst zum Beispiel in Ezekiel 23, Vers 5, doch hinter meinem Rücken wurde Ohola, das ist eine von den 2 Schwestern, mir untreu und führte leidenschaftliche Begierde nach ihren Liebhabenden Assyrern, die in ihrer Nähe waren. Und so ist ein ganzes Kapitel lang wird aufgezählt, wie sie sich immer wieder anderen Völkern angenöchert haben, andere Götter angebetet haben und Gott immer untreu geworden sind. Und als Ezekiel das alles sieht, wird er extrem betroffen. Er hat das Ausmaß noch nicht gesehen. Mich hat das erinnert, ich durfte am Mittwoch wieder im ICF College Kirchengeschichte unterrichten. 2000 Jahre Kirchengeschichte in 2 Stunden. Bis jetzt haben wir 2 Übungen, in 4 Stunden haben wir es zusammengestrichen auf einen Abend. Ich mache jetzt wirklich im College 2000 Jahre Kirchengeschichte in 2 Stunden. Also es ist wirklich ein Challenge, aber es macht mega Spass. Und ich lege immer einen Wert auf die Reformation und den Martin Luther, weil das ist für uns als Freikirche, wenn wir das verstehen, wenn wir wissen, was sind unsere Wurzeln. Das ist so immer ein Schwerpunkt. Und der Martin Luther hat ja eine ähnliche Geschichte. Er wird ja Mönch, ist ja nicht Plan gewesen. Er wollte eigentlich Jurist werden, kommt in ein Gewitter, bangt um sein Leben und verspricht Gott, wenn du mich rettest aus dem Gewitter, dann werde ich Mönch. Gut, wird gerettet, wird Mönch und will der Kirche dienen. Und dann macht er eine Reise auf Rom, auf die heilige Stadt Rom. Freut sich, den Gott anzubeten, Bußübungen zu machen und so weiter. Und er sieht eine wahnsinnige Unmoral in Rom. Das hat Martin Luther so verstört für einen Moment. Er ist wegen dem nicht aus der Kirche raus, er hat weiter Gas gegeben, bis dann eben die ganze Reformation kam und seine Thesen und so weiter. Aber einfach so der Gegensatz zwischen dem, was er erwartet hat in Rom und dem, was er gesehen hat in Rom, das sind 2 Welten gewesen. Und das hat ihm mega, mega innere Kämpfe bereitet. So war es auch Hesekiel. Plötzlich ist ihm das alles aufgedeckt worden. Er hat gesehen, keine Ahnung, was es war. Die Vase vom Volk Israel ist so verschmutzt. Und Gott nimmt ihn durch die ersten 24 Kapitel und deckt Schmutz für Schmutz für Schmutz gnadenlos auf. Und am Schluss sieht Hesekiel ein Bild von einer Vase, also das ist also mein Bild, also in meinen Worten, wo einfach mega, mega verschmutzt ist. Und in unserem Leben sind es ja eben oft die Prozesse, die weh machen. Wenn Gott mit uns so ein bisschen reingeht und uns zeigt, wie verschmutzt wir noch sind. Und wir denken, oh nein, da ist noch so viel Nicht-Gutes. Oder wir nehmen uns so Vorsätze und sagen, das Jahr brich ich mit dieser Sucht und das Jahr mache ich das nehmen. Und dann plötzlich falsch wieder und falsch wieder. Und denkst, Mist, ich bin noch so verschmutzt. Aber wir vergessen oft, dass es immer die Liebe ist vom Vater dahinter. Weil er will, dass wir reine Gefäße sein können. Und jetzt gehen wir in den zweiten Teil. Und bevor ich dort hineingehe, möchte ich dir zeigen, warum ist denn der zweite Teil wichtig. Nach dem Gerichtsbuch kommt das Hoffnungsbuch. Ich gehe nochmal runter zum Taufbecken. Ich nehme jetzt an, man sieht mich für einen Moment im Livestream nicht mehr, aber ich komme gerade wieder. Wir haben ja heute die Taufe gehabt von der Helen und der Esther. Und was sie gesagt haben, wir lassen den Schmutz in dem Wasser. Also im zweiten Teil, im Hoffnungsteil, wird der ganze Schmutz abgewaschen. Gibt es irgendeinen Freiwilligen, der Lust hat, ein bisschen weiter Schmutz abzuwaschen? Weil ich merke, ich komme da glaube ich nicht durch. Hey Susi, danke vielmals. Sensationell. Susi tut da noch ein bisschen weiter Schmutz entfernen. Ich merke, der sitzt ein bisschen stärker. Und wir kommen dann später nochmal auf das Bild zurück. Also wir haben den Gerichtsteil gehabt und das ist ein Bild für dein Leben, wo wir sagen, hey, der ganze Schmutz muss weg. Und jetzt gehen wir rein in den Hoffnungsteil. Und der Hoffnungsteil, der besticht wie durch einen Haufen Bilder. Aber damals sind es eben nicht mehr so brutale Bilder, wo er 390 Tage muss auf einer Seite liegen oder 40 auf der anderen, sich muss die Haare abschneiden und verbrennen oder ein Loch machen in seine Mauer. Jetzt haben wir ermutigende Bilder. Schöne Bilder, aber er bleibt einfach extrem bildhaft. Wenn du mehr der optische Typ bist, dann bietet sich der Hesekiel für dich wirklich mega an, zum mal durchzulesen. Und ich gehe auf 3 Bilder ein bisschen genauer ein. Und das erste Bild ist eins, das du vielleicht schon ganz gut kennst vom Neuen Testament, aber was seinen Ursprung hat im Hesekiel, das ist das Bild vom guten Hirt. Zuerst fängt es an mit einer Schocktherapie. Der Hesekiel beschreibt, wie schlecht die Führer vom Volk Israel gewesen sind für ihr Volk. Wie sie eben, sie verleitet zu Götzendienst, wie sie sie ausbeutet haben. Und er vergleicht es immer mit einem Hirt. Er sagt, hey, an der Wolle sind ihr interessiert gewesen von den Schafen. Oh, da, wow, wie neu. Cool, hey. Das ist noch super, wenn ich in Zukunft etwas habe, was ein bisschen dreckig ist, bringe ich es einfach hier hin, mache ein Bild daraus und dann komme ich es perfekt geputzt wieder rüber. Nein, mega cool, danke mal. Und er nimmt das Bild von dem Herrn und sagt, eure Führer, an der Wolle der Schafe sind sie interessiert gewesen, am Schaf selber nicht. Also aufgrund von Deutsch, die Produktion haben sie wollen, aber nicht der Mensch selber. Wenn die Schafe verwundet gewesen sind, haben sie sie einfach links liegen lassen und so weiter und so fort. Zuerst werden die schlechten Führer beschrieben und dann heisst es, denn so spricht Gott der Herr, jetzt will ich selbst für meine Schafe sorgen und sich um sie kümmern. Wie sich ein Hirte um seine Schafe kümmert, wenn sie sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe kümmern und sie aus den Orten befreien, wohin sie an jedem finsteren, bedrohlichen Tagen zerstreut wurden. Ich werde sie aus den Völkern hinausführen und aus den Ländern sammeln und ihr in ihr Land zurückbringen. Ich werde sie auf den Bergen von Israel auf die Weide führen, an den Flüssen und überall dort, wo Menschen im Land leben. Also verstehen Sie, jetzt kehrt das, oder? Aus dem Gericht kommt jetzt die Hoffnung. Ja, eure Könige, eure Propheten, eure Priester haben versagt. Aber ich kümmere mich selber um die Herde. Und Jesus nimmt das Bild auf, im Johannes Kapitel 10, und sagt, hey, jetzt wird Hesekiel Kapitel 34, ich glaube, genau, wird jetzt vor euren Augen umgesetzt. Ich bin da als euer guter Hirt. Das ist so das erste Bild, der gute Hirt. Ich spüre es gerade in meinem Leben oft am Morgen früh. Ich komme am Morgen hier hin und meine Psychologie von einem Tag ist so, dass ich immer motiviert starte und dann arbeite ich und bin zu Hause bei der Familie und dann gibt es immer Probleme überall und am Abend gehe ich ein bisschen deprimiert ins Bett oft. Also so ganz ehrlich, es ist wirklich so. Also meine Positivitätsrate ist jeden Tag ein bisschen abfallend bis am Abend spät. Und dann komme ich am Morgen hier hin mit einem vollen Kopf. Und dann nehme ich mir Zeit zum Bibellesen, beten, manchmal höre ich einen Worship-Song oder eine Message oder lese in einem christlichen Buch und dann bin ich wieder on fire. Das ist immer der Moment, wo mir der gute Hirte begegnet. Jeden Morgen neu. Und dann geht meine Positivität von der Tag oder ein bisschen ab und am nächsten Tag begegne ich wieder dem guten Hirte. Klar, ich könnte auch den ganzen Tag irgendwo begegnen, aber ich habe es noch nicht so draussen irgendwie. Aber so die Zeiten vom Morgen, da merke ich, hey, da begegne ich mega dem guten Hirte. Das ist so das erste Bild. Das zweite Bild ist ein spezielles Bild wieder. Der Hesekiel wird wieder mal irgendwo hier entführt vom Geist Gottes und sieht ein Tal voll toter Gebeine. Das ist mal genau das Christus. Also, es war viel grösser, oder? Da sehen wir so ein Tal mit toten Gebeinen. So vielleicht wie der Elefantenfriedhof beim König, wie heißt der König der Löwen. Wenn du den Film gesehen hast, dann sieht ein ganzes Tal übersät mit toten Gebeinen. Und dann fragt ihn Gott, was siehst du? Dann sagt er, ja, tote Gebeine. Und dann sagt Gott, ich weiß, das ist der Zustand von meinem Volk. Sie sind alle geistlich tot. Sie sind tot. Sie haben keinen Geist Gottes mehr in sich. Und dann sagt er, weissage du, Prophet, also Hesekiel, weissage, prophezei in die toten Gebeine, dass wieder Seelen und Fleisch entstehen. Und dann stehen die wie auf und es wächst wieder Seelen und Fleisch und sie werden wieder Menschen. Und dann gehen wir noch weiter. Das lesen wir hier in Hesekiel 37, Vers 10. Ich weiß, sagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Also es ist so wie eine Auferweckung in zwei Prozessabschnitten. Zuerst kommen sie Fleisch und Zähne über und dann sagt Gott zum Hesekiel, und jetzt prophezei noch meinen Atem rein. Und Atem hebräisch, Wind hebräisch ist Ruach, das ist das Zeichen für den Geist Gottes. Und dann kommt der Geist Gottes in sie und sie stehen auf zu einer Menschenmenge. Und Gott sagt, genauso ist es mit meinem Volk. Sie sind im Moment geistlich tot, aber sie werden aufstehen zu einer Menschenmenge erfüllt mit dem Geist Gottes. Das ist das zweite schöne Bild, das der Hesekiel hier bringt im zweiten Teil. Ich möchte das ganz kurz nutzen, um Werbung machen für den Kurs Leben in Freiheit. Leben in Freiheit starten wir zum zweiten Mal, oder eigentlich zum dritten Mal. Wir haben es schon vor etwa 6 Jahren mal gemacht, aber jetzt machen wir es regelmässig. Am 19. September sind 3 Mendig und 3 Samstig. Und genau, also 3 Mendigabend, 3 Samstag durch den Tag. Und es geht genau um das. Wir haben ja oft so tote Punkte in unserem Leben. Sachen, wir merken, wir sind noch nicht frei. Und wir gehen mit euch an die Wurzeln. Und wir versuchen, das frei zu schaufeln, dass ihr wirklich in eine neue Freiheit hineinkommt. Es hat draussen Flyer, kannst dich gerne noch anmelden. Das soll genau das Bild, oder? Dort, wo ich noch tot bin, dort soll der Geist Gottes mich zu neuem Leben erwecken. Ist übrigens auch etwas, wo ich jahrelang immer gebetet habe. Der Hesekiel 37, als wir noch das ICF zugegründet haben, vor dem ICF Luzern, bin ich oft auf den Zuckerberg rauf. Und dann siehst du auf dem Zuckerberg siehst du dann so den Zuckersee und siehst bis zum Pilatus und siehst die schönen Berge rundherum, so richtig Zentralschweiz. Da habe ich das Kapitel vorgelesen und habe gesagt, in die geistlich toten Menschen soll jetzt das Leben von Jesus zurückkommen. Das ist auch so ein Visionsvers, den wir haben für das ICF Zentralschweiz. Und dann kommt das dritte Bild und für das nimmt er sich, glaube ich, 7 oder 8 Kapitel. Er beschreibt einen neuen Tempel. Da wird wieder darüber gestritten, was meint er jetzt genau für einen Tempel. weil der Tempel ist dann zerstört wurde. Später ist ein neuer aufgebaut worden vom Zerubabel und Team. Ist wieder zerstört worden. Hat Herodes nochmal einen neuen gebaut und ist auch wieder zerstört worden. Ist es jetzt einer von diesen Tempeln gewesen oder ist es mehr ein zukünftiger Tempel? Es gibt auch Zionisten, die sagen, es wird in der Endzeit nochmal ein Tempel physisch gebaut. Der ist hier vorhergesagt im Ezekiel 47. Andere sagen, nein, das ist nicht so gemeint. Das ist ein Bild für die Gemeinde von Jesus, wo ein lebendiger Tempel ist. Er nimmt sich da auf jeden Fall recht lange Zeit, um ganz, ganz eindrücklich in vielen Details einen neuen Tempel zu beschreiben, der entsteht. Aber der schönste Teil kommt am Schluss. Es heisst, aus dem Tempel raus wird ein Fluss fließen. Und der Fluss ist wieder das Bild für den Heiligen Geist. Und jetzt habe ich da das Wasser dabei, wo eben ein Bild sein soll für den Heiligen Geist im Leben. Jetzt ist Gott mit dir durch einen Läuterungsprozess, durch Gericht. Er hat dir die Sünden frei gesetzt, irgendwie aufdeckt. Du hast dich nicht bekennen, hat vielleicht weh gemacht. Aber jetzt musst du schauen, in so ein Gefäß, da lernt man gerne Wasser drin. Und aus dem trinkt man auch. Aus dem Dreckgewäss, von vorher hätte kein Mensch getrunken. Ich will ja nicht noch irgendwie Salmonellen bekommen oder so. Aber aus dem reinen Gefäß, da trinkt man jetzt draus. Und dann kann es ein Segen werden für andere. Weil andere werden kommen und werden erquickt. Sie werden gesättigt. Sie werden ihren Durst können löschen. Weil sie dürfen trinken aus dem Gefäß. Und das ist so die Vision dahinter. Und der Ezekiel, er sieht den Tempel. Und er sieht, wie ein Fluss, ein Strom aus dem Tempel rausgeht. Und dann sagt Gott zum Ezekiel, steige in den Strom hinein. Dann steigt er hinein bis zu den Füßen. Schön nach Sicherheit, oder? Dann sagt er, gang weiter hinein bis zu den Knöcheln. Dann steigt er hinein bis zu den Knöcheln. Und dann sagt er, gang weiter hinein bis zu den Lenden. Dann steigt er hinein bis zu den Lenden. Gang noch weiter hinein und dann muss er schwimmen. Also er lässt seine Sicherheit los und lässt sich treiben vom Heiligen Geist. Sein Gefäß ist gesäubert. Er darf gefüllt sein vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist darf ihn erfüllen. Und dann, wenn er wieder rauskommt, sieht er, was passiert, links und rechts von dem Strom. Auf den beiden Seiten des Stroms werden alle Arten von Obstbäumen wachsen. Die Blätter dieser Bäume werden niemals welken. An ihren Zweigen werden immer Früchte hängen. Jeden Monat, also nicht einmal im Jahr, jeden Monat wird eine neue Ernte heranreifen. Denn sie werden vom Fluss, der im Tempel entspringt, bewässert. Ihre Früchte werden als Nahrung dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Also da sieht Ezekiel etwas Gewaltiges entstehen. Wo dann in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel das neue Jerusalem beschrieben wird, ist genau das gleiche Bild. Die Baum vom Leben, die monatlich Früchte bringen und die Blätter haben, die den Nationen zur Heilung dienen. Das wird genau aufgenommen hier vom Ezekiel Kapitel 47. Und das möchte ich mitgeben als Ende. Wir sind da durch eine Reise vom Ezekiel, wo Gott zuerst seinen Finger draufgelegt und den ganzen Schmutz aufgedeckt hat. Und der ganze Schmutz ist vorgekommen. Und dann ist man in den zweiten Teil von der Reinigung, von der Hoffnung, von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte Gott heute einladen, dass er dir den Schmutz aufdecken kann. Nicht, weil es irgendwie, weil ich will, dass du leiden musst, sondern weil ich glaube, dass der Ziehe Gottes in unserem Leben uns freisetzt. Und wenn du ein reines Gefäß hast, kann der Heilige Geist dich erfüllen und ungehindert fließen. Der Paulus schreibt das, ich glaube, an Thessalonik, ich bin ihm ganz sicher, lasst den Heiligen Geist ungehindert fließen. Und wenn dein Gefäß immer wieder gereinigt wird, dann wird er ungehindert können fließen. Und das ist so die Reise, die wir heute durchgemacht haben mit dem Ezekiel. Und komm, steht doch miteinander auf. Und ich möchte gerne zum Ende von dieser Message noch beten, dass genau die zwei Sachen passieren dürfen. Reinigung und Neufülle mit dem Heiligen Geist. Das ist so Quintessenz aus diesen 48 Kapiteln, Ezekiel. Vater, du siehst unsere Gefäße. Hier innen sind ein Haufen Menschen versammelt und wir alle haben irgendwo unseren Dreck in unserem Leben. Und ich bitte dich, für die, die parat sind, die das auch wollen, ich möchte dir wirklich die Erlaubnis geben, den Dreck immer wieder aufzudecken in meinem Leben. Ich kenne die schmerzhaften Momente, die oft damit verbunden sind, aber ich möchte ein reines Gefäß sein. Und für all die, die das von Herzen mitbeten können, bitte ich dich heute Morgen, dass sie ein reines Gefäß werden dürfen. Und ich möchte einfach dir kurz Zeit geben, eine halbe Minute, wo du das Gott an deinem Platz selber aussprechen kannst. Gott, du darfst aufdecken und mich zu einem reinen Gefäß machen. Thank you. Und dann möchte ich dich mitnehmen, das Bild von dem Fluss, von dem Strom, der aus dem Tempel rausfließt. Als Zeichen vom Heiligen Geist. Und links und rechts wachsen die Bäume vom Leben, bringen monatlich Frucht und die Blätter dienen das Heilig für die Menschen. Also auf gut Deutsch, es gibt etwas, das grösser ist als wir. Es dient nicht uns, es dient den Menschen um uns herum. Und für das sind wir als Kirche da. Wir dienen nicht in erster Linie uns, sondern den Menschen um uns herum. Und ich bitte dich, Vater, wenn unser Gefäß gereinigt ist, dass sich der Heilige Geist einfach in einer neuen Kraft entfalten darf. Dass dort, wo jetzt Reinheit ist, der Raum entsteht. Und dass der Heilige Geist fließen durch jeden von uns. Dass die Bäume vom Leben dürfen entstehen, links und rechts, wo immer wir hingehen. Dass wir dürfen viel Frucht bringen, nicht nur jährlich, wie es ein normaler Baum macht, sondern monatlich. Und dass unsere Blätter dürfen helfen, dass andere dürfen die Schatten finden und dürfen geheilt werden. Ich bitte dich für das Aufdecken der Sünde, aber genauso wie es voll sind mit dem Heiligen Geist. Und dass wir dürfen in reinen Gefäß die reinigende Kraft vom Heiligen Geist erleben und dürfen sehen, wie du uns brauchst, um viel Frucht zu bringen. Amen.